Ich möchte nicht, dass so ein Medikament, dass das so krasse Auswirkungen hat, dass ich 1,5 Jahre lang keinen Eisprung habe oder halt einfach keine Periode und mich irgendwie, ja, das Gefühl hat, ich bin nicht ganz gesund.
Das ist Magdalena. Sie ist 24 Jahre alt und studiert in der Stadt in Bayern. Das Medikament, von dem sie da gerade gesprochen hat, damit meint sie den Hormonring. Mit dem hat Magdalena mal eine Zeit lang verhütet. Und als sie ihn abgesetzt hat, hat sie gemerkt, irgendwie kommt ihre Periode ziemlich lang nicht mehr. Ihr Körper hat sich anscheinend verändert.
Hab dann über eine Freundin von der hormonfreien Verhütungsmethodik durch die Basaltemperatur und auch gleichzeitig mit dem LH-Wert messen erfahren.
Basaltemperatur und LH-Wert? Vielleicht ist das für euch auch das erste Mal, dass ihr davon hört. Die zwei Begriffe spielen eine Rolle bei der Verhütungsmethode, um die es heute gehen soll. Und zwar schauen wir uns die Methoden der natürlichen Familienplanung genauer an. Aber jetzt bitte nicht wegen Familienplanung abschalten. Es geht hier nämlich schon auch um eine Verhütungsmethode. Um eine, mit der Frauen ganz ohne Hormone durch bestimmte Zeichen ihres Körpers herausfinden können, ob sie gerade fruchtbar sind oder nicht. Also keine Pillen schlucken, keine Spirale einsetzen lassen oder ähnliches, sondern nur auf den eigenen Körper schauen und so rausfinden, kann ich gerade ungeschützt Sex haben? Ich bin Katja und ihr hört Fucking Safe, Folge 5. Hormonfrei verhüten mit NFP. Wie sicher ist das? Bevor wir so richtig loslegen, muss ich zwei Dinge loswerden. Erstens, mir ist bewusst, dass nicht jede Frau eine Gebärmutter und nicht jeder Mann einen Penis hat. Ich versuche mit meiner Sprache möglichst alle mitzunehmen. Wenn ich über Mann und Frau spreche, dann meine ich in diesem Podcast das biologische Geschlecht. Zweitens, dieser Podcast basiert auf individuellen Erfahrungen und ersetzt keine medizinische Beratung. Jede Verhütungsmethode hat Risiken und schützt nicht vollständig vor einer Schwangerschaft und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Weitere Infos in den Shownotes.
Auch wenn ich heute darüber spreche, wie unterschiedlich da die Resonanz drauf ist. Manche sagen, boah krass, ich würde mich damit so unsicher fühlen, dass oh, da würde ich jeden Monat da sitzen und bibbern, oh, bin ich jetzt schwanger geworden oder nicht? Und das ist ja auch was, was man dann irgendwie da so mitträgt, wenn man sich dafür entscheidet, hormonfrei zu verhüten, dass man da irgendwie in einer anderen Sicherheitszone sich bewegt.
Ich glaube, damit spricht Magdalena das große Thema an, das bei den natürlichen Verhütungsmethoden gefühlt immer wieder diskutiert wird. Wie sicher ist das denn wirklich? Für Magdalena ist nämlich der Worst Case eingetreten. Sie ist schwanger geworden. Und trotzdem verurteilt sie die Verhütungsmethode nicht.
Eigentlich hat die Methodik nicht versagt, sondern nur meine Regelmäßigkeit hat versagt, weil sie hat mir ganz klar gesagt, hey, du bist fruchtbar. Und ich habe halt einfach dann Sex gehabt.
Ich finde es schon stark, dass Magdalena sich uns so öffnet und ihre Geschichte mit uns teilt. Und nur weil es bei Magdalena einmal nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass ihr die Methode allgemein als unsicher abstempeln solltet. Es gibt bei der natürlichen Familienplanung nämlich vor allem eine Methode, die als ziemlich sicher gilt und deswegen auch oft mit der Pille verglichen wird. In den letzten Podcast-Folgen habe ich schon mehrmals darüber gesprochen, dass immer mehr Menschen in Deutschland hormonelle Verhütung kritisch sehen. Das liegt unter anderem daran, dass es da zu Nebenwirkungen kommen kann. In Folge 2 habe ich euch ja von meinen Problemen mit der Pille erzählt. Ich war irgendwie gefühlskalt und hatte keine richtigen Höhen und Tiefen mehr. Deswegen habe ich mich dann auch für die Kupferkette entschieden. Das ist ein hormonfreies Verhütungsmittel. Darüber habe ich in Folge 4 gesprochen. Von Magdalena haben wir gerade gehört, dass sie auch ihre Struggles mit hormoneller Verhütung hatte. Wenn man dann schaut, was es so an hormonfreier Verhütung aktuell auf dem Markt gibt, dann ist es gar nicht so viel. Ich denke da vor allem an zwei Möglichkeiten. Das Kondom und Kupfer. Aber gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass immer mehr Frauen sich auch mit natürlicher Verhütung beschäftigen. Wie in jeder Folge ist auch dieses Mal der Arzt Mertcan Uslur mit am Start. Ich nenne ihn hier einfach Merci. Er klärt auf Social Media als Gynäkologe auf und ist unser Verhütungsexperte für den Podcast. Deswegen wollte ich direkt mal von ihm wissen, ob er diesen Trend auch wahrnimmt.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich da in einer Bubble bewege oder ob Social Media mir einfach diese Videos gerne zuspielt. Ich nehme das aber wahr und ich finde es auch schön, dass mehr Menschen sich dafür einsetzen, A, den Körper und den eigenen Zyklus, Verhütung und Kinderwunsch besser zu verstehen dadurch. Ich finde es auch völlig legitim, wenn Leute sich dafür entscheiden, aber nur, wenn man wirklich sicher verhüten kann.
Jetzt hat Merci gerade von Verhütung und Kinderwunsch gesprochen. Und der Begriff natürliche Methoden der Familienplanung ist ja auch erstmal verwirrend. Da denkt man jetzt nicht direkt an eine Verhütungsmethode. Merci hat uns das nochmal genauer erklärt.
Es geht darum, dass man auf natürliche Art und Weise eine Verhütung und eine Familienplanung plant. Heißt, im Vergleich zu den vorherigen Folgen wird NFP nicht nur primär zur Verhütung benutzt, sondern kann auch im Rahmen von einem Kinderwunsch benutzt werden. Es geht darum, dass man die fruchtbaren Tage und die nicht fruchtbaren Tage ermitteln möchte.
Natürliche Familienplanung oder kurz NFP ist also ein Sammelbegriff, unter den verschiedene Methoden fallen. Uns interessiert für diese Folge natürlich, wie man damit verhüten kann. Und für wen sich NFP eignet?
Für alle, die eine große Lust daran haben, sich extensiv mit dem Thema Verhütung und Familienplanung auseinanderzusetzen, weil es ist tatsächlich etwas, was nicht so ein Do and Forget ist. Und man muss sich mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Fruchtbarkeit sehr, sehr viel beschäftigen, hat aber natürlich den Vorteil, dass man ohne hormonelle Substitution von extern, ohne ein Gerät, ohne Kupfer, ohne irgendwas anderes verhüten kann und darin auch sehr, sehr selbstbestimmt ist. Und viele empfinden das als sehr befreiend.
Voll interessant, dass Merci das sagt. Bei Magdalena war das nämlich ähnlich.
Ich fand die Methode erstmal mega cool unter dem Aspekt, ich habe keine zusätzlichen, sage ich mal, künstlichen Hormone. Und ich fand den Aspekt cool, wie krass ich meinen Körper kennengelernt habe. Also ich wusste, okay, jetzt bin ich gerade an meinem Eisprung und dann habe ich angefangen, auch hinzufühlen, wie ist gerade mein Energiehaushalt generell und dann auch zu wissen, okay, jetzt komme ich gerade quasi in die Phase vor meiner Periode, wie verhält sich dann mein Energiehaushalt, auch meine Emotionen, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt.
Okay, Leute, um die Methoden der natürlichen Familienplanung besser verstehen zu können, müssen wir einen kurzen Exkurs zum Thema Fruchtbarkeit machen. Vielleicht wisst ihr es schon. Männer sind im Idealfall jeden Tag im Monat fruchtbar, wenn sie jetzt nicht zu alt sind oder eine Krankheit vorliegt oder ähnliches. Weil sie, wie gesagt, im Idealfall rund um die Uhr immer neue Spermien produzieren. Bei Frauen sieht das anders aus. Innerhalb eines Zyklus haben wir nämlich nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir fruchtbar sind. Und das liegt immer rund um den Eisprung. Am Eisprung, der sogenannten Ovulation, springt eine Eizelle aus dem Eierstock in den Eileiter hinein. Grob gesagt lebt die Eizelle dann 12 bis 24 Stunden und hat auch so lange Zeit, ein Spermium im Eileiter zu treffen. Aber mal angenommen, ihr habt am Tag eures Eisprungs oder ein paar Tage davor Sex und verwendet kein Verhütungsmittel. Dann ist das Risiko, dass ihr schwanger werdet, sehr hoch. Spermien finden es im Körper der Frau nämlich ziemlich gemütlich und können dort mehrere Tage lang überleben und die Eizelle befruchten. Auch wenn der Eisprung erst später passiert. Wenn ihr jetzt mit NFP verhüten wollt, dann geht es also darum, dass ihr dieses Zeitfenster der fruchtbaren Tage möglichst genau bestimmt. Und das ist gar nicht so einfach. Heißt, an den Tagen, an denen Frauen fruchtbar sind, habt ihr entweder gar keinen Sex oder ihr verwendet eine weitere Verhütungsmethode, zum Beispiel ein Kondom. An den anderen Tagen könnt ihr theoretisch ungeschützt Sex haben, wenn ihr NFP richtig anwendet. Ich denke gerade drüber nach, wie ich mit 16 das erste Mal bei meiner Gynäkologin war und nach einem Verhütungsmittel gesucht habe. Ich glaube, ich persönlich wäre erstmal überfordert gewesen mit NFP, dem Bestimmen der Fruchtbarkeit und so weiter, obwohl ich die Idee dahinter ja eigentlich super spannend finde. Und klar, sucht man dann im Internet und auf Social Media nach irgendwelchen Infos. Aber am Ende ist man meistens verwirrt und weiß bei super vielen Aussagen nicht, was stimmt und was einfach nicht richtig ist. Bevor wir mehr in die NFP-Welt eintauchen, machen wir erstmal unseren Mythencheck mit Merci. Ich habe nämlich das Gefühl, gerade bei NFP gibt es einige Dinge, die wir gleich am Anfang klären sollten. In unserer Recherche haben wir immer wieder die Behauptung gehört, dass Verhüten nach NFP eher was für ältere Frauen sei, die vielleicht schon Erfahrungen mit anderen Verhütungsmitteln gemacht haben. Ist da was dran?
Wenn man sich wünscht, ohne Hormone und ohne externe Einflüsse zu verhüten, kann es auch in jungen Jahren sicher ratsam sein oder auch empfehlenswert sein, sich darüber zu informieren und das Ganze zu versuchen. Vor allem, wenn man in einer festen Partnerschaft ist, wo nicht wechselnde SexualpartnerInnen die Norm sind für einen.
Merci sagt also, Verhüten nach NFP kann auch für jüngere Frauen geeignet sein. Wie sieht es denn aus, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat? Auf Social Media wird immer mal wieder davon geredet, dass NFP nur für Personen mit regelmäßigem Zyklus geeignet ist. Also für solche, deren Periode immer etwa zur gleichen Zeit kommt, zum Beispiel nach 28 Tagen.
Das ist ein Mythos und der ist auch falsch, weil regelmäßiger Zyklus hilft natürlich, die Sicherheit hochzuhalten bei einem Versuch mit natürlicher Familienplanung zu verhüten. Trotzdem ist es so, dass man Zyklen zwischen Individuen überhaupt nicht pauschalisieren und vergleichen kann. Aber auch der Zyklus einer Person ist nie gleich. Heißt, dieser Gedanke von 28 Tage und es muss immer so sein, ist sowohl bei verschiedenen Menschen nicht gegeben und verschieden, sondern ist auch im Laufe des Lebens einer Person immer wandelbar.
Unterschiedliche Studien haben schon gezeigt, dass Zyklen viel mehr schwanken als angenommen und sie meistens zwischen 25 und 35 Tagen liegen. Kommen wir zu Behauptung Nummer 3. Die habe ich wirklich schon sehr, sehr oft gehört. Frauen können während ihrer Periode nicht schwanger werden.
Falsch, kann man auf jeden Fall. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute das denken.
Dass es doch passieren kann, kann an einem kurzen Zyklus liegen. Ich habe euch ja vorhin schon erklärt, dass Spermien es ziemlich gemütlich im Körper der Frau finden und mehrere Tage überleben können. Genau das kann ein Problem sein, wenn ihr während der Periode Sex habt. Denn angenommen, man hat einen kurzen Zyklus und der Eisprung passiert sehr schnell nach der Periode, dann ist eine Schwangerschaft potenziell möglich, weil eben noch Spermien im Körper sein können, die eine Eizelle befruchten könnten. Das war's mit dem Mythencheck. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Unter den Begriff NFP fallen mehrere Methoden. In dieser Folge fokussieren wir uns auf eine, die als sicher gilt. Und die heißt symptothermale Methode. Um das noch besser zu verstehen, haben wir in dieser Folge neben Merci noch eine weitere Expertin, die sich speziell damit super auskennt.
Ich bin Cornelia Bauer, ich bin die Ärztin von Pro Familia München.
Pro Familia ist ein Verband mit mehreren Büros in Deutschland, wo ihr euch zu Sex oder Partnerschaft beraten lassen könnt. Das gilt übrigens für alle, unabhängig von eurer sexuellen Orientierung. Verhütungsberatung gehört da natürlich auch dazu. Also habe ich mir mal von Frau Dr. Bauer erklären lassen, wie die symptothermale Methode der NFP funktioniert.
Dabei geht es darum, zwei Körperzeichen auszuwerten, und zwar den Zervixschleim und die Temperatur, Körpertemperatur. Und anhand dieser beiden Körperzeichen, wenn ich die auswerte, kann ich genau feststellen, wann ich als Frau in dem jeweiligen Zyklus in einem fruchtbaren Fenster bin, beziehungsweise im nicht mehr fruchtbaren Fenster.
Funktioniert also quasi wie so ein Double-Check der Fruchtbarkeit. Ihr könnt euch das Ganze wie ein Puzzle vorstellen. Wenn ihr mit der symptothermalen Methode verhüten wollt, müsst ihr verschiedene Teile zusammensetzen, um Muster in eurem Zyklus zu verstehen und damit dann rausfinden, ob ihr gerade fruchtbar seid. Ein Puzzleteil, also ein Körperzeichen bei der symptothermalen Methode, ist eben dieser Zervixschleim, von dem Frau Dr. Bauer gerade gesprochen hat.
Das ist letzten Endes ein Schleim, der vom Gebärmutterhals gebildet wird und der dann für uns Frauen oft sichtbar oder auch spürbar wird, wenn er dann die Vagina hinunterläuft und sozusagen das Körperinnere verlässt.
Zervixschleim ist also einfach nur der Ausfluss, den Frauen in der Vagina produzieren. Oft ist er zum Beispiel so weiß und cremig. Das kann man auch in der Unterhose sehen. Und dieser Zervixschleim kann sich also verändern, wenn es Richtung Eisprung geht.
Das heißt, er wird dünnflüssiger, eventuell wird, man kann ihn auch mit den Fingern so auseinanderziehen zwischen Daumen und Zeigefinger. Das sind alles Zeichen dafür, dass wir ziemlich viel Östrogen gerade im Körper haben und sehr wahrscheinlich der Eisprung bevorsteht.
Neben dem Zervixschleim gibt es noch die Temperatur als weiteres Puzzleteil. Wenn man es genau nimmt, müsste man eigentlich Basaltemperatur sagen. Das ist die Körpertemperatur, die du direkt morgens nach dem Aufwachen misst. Wenn ich im Laufe der Folge mal nur von Temperatur spreche, dann meine ich immer die Basaltemperatur.
Wenn mein Eisprung war oder gerade stattfindet, steigt diese Temperatur an und bleibt dann bis zur Periode auch oben.
Eure Temperatur könnt ihr übrigens ganz einfach mit einem Thermometer messen. Aber damit das wirklich verlässlich zur Verhütung funktionieren kann, muss man ein paar Dinge beachten. Deshalb kommen jetzt ein paar Praxistipps für euch. Ihr müsst mindestens 3 Minuten lang messen. Und um die Werte von Tag zu Tag gut miteinander vergleichen zu können, solltet ihr das immer ungefähr zur gleichen Zeit machen. Dann solltet ihr merken, dass sich die Temperatur zur Zeit des Eisprungs verändert. Sie steigt nämlich nach dem Eisprung um 0,2 bis 0,5 Grad an und bleibt dann normalerweise auch bis zum Ende des Zyklus erhöht. Das ist jetzt kein Riesenunterschied. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr ein Thermometer mit mindestens 2 Nachkommastellen verwendet, um diese feinen Unterschiede zu erkennen. Es gibt aber noch mehr Körperzeichen, die ihr beobachten könnt, wenn ihr mit NFP verhüten wollt. Cervixschleim und Temperatur sind aber so die wichtigsten. Das heißt, wenn ihr mit der symptothermalen Methode verhüten wollt, dann schreibt ihr jeden Tag auf, wie hoch ist die Temperatur, wie schaut mein Cervixschleim aus und so weiter. Das könnt ihr zum Beispiel ganz oldschool auf Blättern machen. Oder ihr habt eine App dafür. Das Ding ist aber, nicht alle Apps oder technischen Geräte, die es für die NFP-Methode gibt, sind sicher. Frau Dr. Bauer kennt sich übrigens mit NFP so gut aus, weil sie eine Zusatzausbildung hat.
Ich bin ausgebildete NFP-Sensiplanberaterin und kann dann Frauen auch hier nicht nur sagen, dass es diese Methode gibt, sondern ich kann sie auch wirklich einführen in die Methode.
Dieses Wort Sensiplan steht für eine Variante der symptothermalen Methode. Und die gilt als besonders sicher. Den Namen hat sie, damit man sie gut von anderen NFP-Methoden unterscheiden kann.
Sie funktioniert in dem Sinne anders, dass ich wirklich 2 Körperzeichen habe, die ich auswerte und ein ganz strukturiertes Regelwerk zur Hand kriege, nämlich ein Buch, in dem ganz klar definiert ist, wann ich wie was auswerten kann.
In dem Buch sind auch Bilder, wie der Cervixschleim aussehen kann und Anleitungen, wie ihr die jeweiligen Körperzeichen aufschreiben solltet und was sie bedeuten.
Andere natürliche Verhütungsmethoden sind halt oft so, entweder beruhen sie auf ein Körperzeichen, auf dem Schleim oder nur auf der Temperaturauswertung oder gar, dann gibt es so Kalender-Apps oder so, wo ich einfach nur sage, ich hatte hier meine Periode, also die allein aufgrund der Periode die fruchtbare Zeit ausrechnen wollen und das ist natürlich sowieso total unsicher.
Ich benutze auch so eine App, um meine Periode zu tracken. Wenn ich die öffne, dann habe ich da so Marker im Kalender, wo mir die App sagt, hier ist der errechnete Tag deines Eisprungs, an diesen Tagen bist du theoretisch fruchtbar und so weiter. Angenommen, man würde jetzt nur aufgrund dieser Daten verhüten, also immer dann Sex haben, wenn die App sagt, du bist gerade nicht fruchtbar. Dann wäre das die sogenannte Kalendermethode. Aber, wie Frau Dr. Bauer schon sagt, gilt die als ziemlich unsicher. Der Pearl-Index der Kalendermethode liegt laut Pro Familia zwischen 9 und 40. Das bedeutet, von 1.000 Frauen in einem Jahr, die mit dieser Methode verhüten, werden 90 bis 400 schwanger. Also ziemlich viele. Wenn man mit NFP nach Sensiplan verhüten will, muss man sich, wie gesagt, dann bestimmte Regeln halten. Wenn man das macht, wie schaut es dann mit der Sicherheit aus?
Dann ist es auf jeden Fall mit der Pille vergleichbar. Der Pearl-Index, der liegt zwischen 0,4 und 1,8. Also es ist schon ein sehr hoher und guter Pearl-Index und damit auch eine gute Sicherheit.
Nochmal zum Vergleich. Die Pille hat einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9. NFP nach Sensiplan ist da also nah dran, wenn man es richtig anwendet. Am Anfang der Folge haben wir Magdalena gehört. Sie hat sich auch für eine natürliche Verhütung entschieden und ist dann aber ungeplant schwanger geworden. Jetzt interessiert mich, was bei ihr schiefgelaufen ist. Als sie mit NFP angefangen hat, hat sie nämlich auch nach der symptothermalen Methode verhütet. Also ihren Cervixschleim beobachtet und ihre Temperatur gemessen. Zumindest am Anfang.
Ich habe beim Temperaturmessen tatsächlich gemerkt, dass sobald ich was getrunken hatte, also irgendwie mal ein Glas Wein am Abend, dass mein Körper am nächsten Tag dachte, jetzt habe ich einen Eisprung, weil ich einfach eine höhere Körpertemperatur hatte. Und wusste dann, okay, dieser Temperaturteil funktioniert bei mir nicht so verlässlich, aber dieser LH-Wert hat super verlässlich funktioniert. Also das gab einfach einen klar positiven Zeitraum und dann auch wieder einen negativen Zeitraum.
Der LH-Wert, von dem Magdalena da spricht, steht für das sogenannte luteinisierende Hormon, was den Eisprung auslöst. Das ist einfach nochmal ein neues Körperzeichen, was manche Frauen auswerten, um rauszufinden, bin ich gerade fruchtbar oder nicht. Also ein weiteres Teil fürs Puzzle. Das heißt, genauso wie sich Zervixschleim und Temperatur während des Zyklus ändern, ändert sich auch der LH-Wert. Kurz bevor es zum Eisprung kommt, steigt der nämlich an. Und das bedeutet dann für uns Frauen, Achtung, fruchtbar. Zum Messen braucht man Teststreifen oder digitale Geräte, auf die man draufpinkelt. Funktioniert also quasi so ähnlich wie ein Schwangerschaftstest.
Also von meiner Periode los habe ich diesen LH-Wert gemessen oder draufgepinkelt jeden Tag. Ich habe dann gewusst, okay, jetzt bin ich positiv, dann bin ich wieder negativ. Und ab diesem Momentum, wo ich wieder negativ bin, weiß ich, okay, jetzt kann ich nicht schwanger werden. Und in der Zwischenzeit habe ich quasi immer mit Kondom zusätzlich verhütet.
Nochmal zusammengefasst. Als Magdalena angefangen hat, natürlich zu verhüten, hat sie ihre Temperatur, ihren Cervixschleim und ihren LH-Wert beobachtet. Als sie dann gemerkt hat, dass das mit der Temperatur bei ihr irgendwie nicht so funktioniert, hat sie diesen Wert weggelassen und sich eher auf den LH-Wert konzentriert.
Ich habe immer schön alles in meine App eingetragen und habe da wirklich irgendwie einen guten Rhythmus gehabt. Und dann habe ich diesen LH-Wert einen Monat nicht so regelmäßig gemessen, wie man das muss, um diese Verhütungsmethodik erfolgreich nutzen zu können. Ja, weil ich mich dann schon ziemlich sicher gefühlt habe tatsächlich, weil ich dachte, ich habe gecheckt, wie es läuft, wie mein Körper funktioniert und war deshalb dann da so ein bisschen, nachlässig.
Magdalena hatte dann Sex mit ihrem Partner und hat kein zusätzliches Verhütungsmittel verwendet. Sie kann sich noch genau an den Tag erinnern.
Ich weiß noch, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und mir dachte, der Zervixschleim ist ganz schön klar. Und dann auch sofort einen Test gemacht habe und mein Test war positiv.
Mit Test meint Magdalena übrigens den LH-Wert-Test. Der, auf den sie immer drauf pinkelt. Der klare Zervixschleim war für Magdalena also das erste Zeichen, dass sie gerade im fruchtbaren Zeitfenster ist. Dann macht sie den LH-Test. Auch der bestätigt ihr, dass sie gerade fruchtbar ist. Nach 2 Wochen kauft sich Magdalena dann einen Schwangerschaftstest. Und das Ergebnis ist positiv. Für Magdalena war die Zeit damals sehr schwierig. Sie hat sich viele Sorgen gemacht, was ich total nachvollziehen kann.
Auch viel natürlich Schamfragen. Also wenn du halt natürlich verhütest, was erwartest du dann anderes? Das war ein großer Faktor irgendwie auch für dieses, ich bin schwanger geworden, weil ich halt meine Verhütungsmethodik einfach nicht richtig angewandt habe. Das war ein richtig doofes Gefühl und dafür habe ich mich vor lange geschämt und das mache ich immer noch teilweise.
Magdalena hat nach ihrem positiven Schwangerschaftstest lange überlegt, was sie machen soll und war bei Beratungsterminen. Letztendlich hat sie sich gegen das Kind entschieden. Ich finde es schon schade, dass sie sich immer noch dafür schämt, dass das Verhüten mit NFP bei ihr nicht geklappt hat. Denn gerade wenn es um Verhütung geht, bringt uns Scham überhaupt nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Man muss offen sein und drüber reden. Ich habe das Gefühl, dass bei Verhütung viele halt eher so die Basics kennen, aber jetzt auch nicht alles über eine Methode lernen. Dass man seinen LH-Wert messen kann, habe ich zum Beispiel vorher auch noch nie gehört. Ob das auch sinnvoll für die Verhütung ist, haben wir bei Merci nachgefragt.
Die Sicherheit dessen ist nicht gut erforscht und das Verhütungspotenzial ist auch nicht sehr gut erforscht, weil LH genauso wie andere Hormone großen Schwankungen obliegen, aber auch sehr große Einflüsse aufgrund von anderen Erkrankungen haben können. Und sich nur darauf zu verlassen, ist meiner Meinung nach zu riskant.
Magdalena hat das mit dem LH-Wert damals über eine Freundin mitbekommen. Und für sie hat das auch eine Zeit lang gut funktioniert. Ich glaube, wenn mir eine Freundin erzählen würde, hey, ich verhüte seit einem Jahr mit dieser Methode und du musst das und das dafür machen, würde ich wahrscheinlich auch voll drauf vertrauen. Aber so läuft's halt leider bei Verhütung nicht. Und gerade wenn ihr mit den natürlichen Methoden der Familienplanung verhüten wollt, ist es mega wichtig, dass ihr euch da genau über die einzelnen Methoden informiert, um auch eine hohe Sicherheit zu haben. In den Shownotes findet ihr übrigens ganz viele Quellen, wo ihr euch mehr dazu einlesen könnt. Für mich war immer der wichtigste Ort, um mich über Verhütung zu informieren, bei meiner Gynäkologin. Wenn ich so zurückdenke an die Zeit, als ich noch nach einem passenden Verhütungsmittel gesucht habe, wurde mir NFP im Aufklärungsgespräch überhaupt nicht vorgestellt. Sind Gynäkologinnen und Gynäkologen also überhaupt die richtigen Ansprechpersonen, wenn man herausfinden will, ob NFP zu einem passt?
Jein, weil nicht alle GynäkologInnen versiert sind im Thema NFP. Viele kennen sich zwar über den Zyklus natürlich sehr, sehr gut aus und können Informationen darüber geben, wann die am wahrscheinlichsten fruchtbaren Tage sind und was körperliche Veränderungen während dieser Tage sein können, auf die man achten kann. Aber es gibt auch spezielle Zusatzmodule und Ausbildungen und Workshops, die gezielt auf Verhütungsmethoden, die natürlicher Natur sind, ausgelegt sind.
So eine Zusatzausbildung hat eben Frau Dr. Bauer in der Sensiplan-Methode. Sie ist ja Ärztin bei Pro Familia. Und im Gegensatz zu normalen gynäkologischen Praxen ist Pro Familia ein gemeinnütziger Verein. Der wird mit Mitteln des Bundes, der Länder und der Kommunen öffentlich gefördert. Heißt, da stehen keine wirtschaftlichen Interessen dahinter. Deswegen fallen die Beratungsgespräche dort meistens länger aus, als man es sonst vielleicht von Gynäkologen oder von der Gynäkologin gewohnt ist. Logisch ist aber auch, dass man in einem Beratungsgespräch, auch wenn es eine Stunde dauert, nicht alles über Verhütung mit NFP lernen kann. Mir fällt es ja schon schwer, euch hier in einer halben Stunde einen groben Überblick zu geben. Deswegen gibt es mittlerweile auch viele Kursangebote, die einem beim Lernen der NFP-Methode helfen sollen. Nachteil? Die gibt es natürlich nicht umsonst. Da kann man schon mal bis zu 180 Euro pro Person zahlen. Ich finde, das ist schon viel Geld, um ehrlich zu sein. Vorteil ist aber, dass ihr in so Kursen zum Beispiel auch lernt, wie ihr sogenannte Störfaktoren erkennen könnt. Also Dinge, die Einfluss auf eure Temperatur haben können und sie vielleicht ansteigen lässt, obwohl ihr noch gar keinen Eisprung habt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Magdalena vorhin davon erzählt hat, dass ihre Temperatur angestiegen ist, wenn sie Alkohol getrunken hat. Alkohol kann zum Beispiel so eine Störung sein.
Manche Frauen stört es sogar, wenn die abends joggen gehen und haben am nächsten Tag dann eine erhöhte Temperatur. Ist halt ein Riesenproblem, wenn das nur aufgrund von Störungen entstanden ist, dieser Temperaturanstieg, und dann der eigentliche Eisprung erst später kommt. Dann kann ich halt schwanger werden. Und das ist so ein bisschen schade. Da wird dann sozusagen, heißt es, NFP versagt. Aber eigentlich ist es einfach nicht die Methode, die versagt, sondern meine eigene Auswertung.
Auswertung klingt für mich irgendwie immer sehr nach Wissenschaft. Und ich weiß, dass es neben Kursen auch super viele technische Geräte oder Apps gibt, die eben genau das erleichtern sollen. Zum Beispiel Messgeräte, die sich Frauen über Nacht oder auch länger in die Vagina einführen können. Das heißt, anstatt selbst in der Früh eure Temperatur zu messen, übernehmen das solche Geräte für einen längeren Zeitraum und übertragen die Daten dann oft direkt in der App. Solche Zykluscomputer oder Apps klingen ja erstmal ganz hilfreich. Ich frage mich aber, ob man sowas auch wirklich braucht, wenn man mit NFP verhüten will.
Nein. Man braucht es nicht unbedingt. Es kann Sinn machen, wenn man sich sicherer sein will und durch diese Devices und App-Tracking das Ganze ein bisschen besser verschriftlicht hat und anschaulicher dargestellt hat. Natürlich kann das helfen. Es ist aber meiner Meinung nach extrem überteuert für das, was man bekommt. Am Ende tun es auch ein Thermometer und ein Kalender auf dem Handy oder von mir aus auch schriftlich.
Auch die Sicherheit von solchen Geräten und Apps ist noch nicht so gut erforscht. Das heißt, wenn ihr mit NFP sicher verhüten wollt, solltet ihr euch lieber selbst damit auseinandersetzen und die Regeln lernen, anstatt euch auf technische Geräte zu verlassen. Denn die können auch immer Fehler machen. Wenn euch das Thema Sicherheit von Verhütungs-Apps noch mehr interessiert, schaut doch mal in die Shownotes. So Leute, Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt wahnsinnig viel zur Verhütung mit NFP gehört. Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass Frauen damit die Möglichkeit haben, mehr über ihren Körper zu lernen. Ein großer Vorteil von NFP ist natürlich auch, dass man sich keine Sorgen über gesundheitliche Nebenwirkungen machen muss. Immerhin hat man ja kein Verhütungsmittel im Körper, was Probleme verursachen könnte. Wenn ich NFP mit anderen Verhütungsmitteln vergleiche, kann es auch echt eine günstige Methode sein. Theoretisch reicht nur ein Thermometer und Infomaterial. Damit bleibt ihr vermutlich unter 50 Euro. Meinen letzten Pluspunkt bekommt NFP, weil man es eben nicht nur zum Verhüten nutzen kann, sondern auch, um schwanger zu werden. Dafür hat man dann einfach gezielt an den fruchtbaren Tagen Sex. Neben den ganzen positiven Punkten gibt es aber wie bei jeder Verhütungsmethode auch bei NFP Nachteile. Erstmal muss einem klar sein, dass man bei NFP auf jeden Fall immer ein weiteres Verhütungsmittel verwenden muss, wenn man während der fruchtbaren Tage Sex haben will. Außerdem findet nicht bei allen Frauen in jedem Zyklus ein Eisprung statt, was das Ganze nochmal komplizierter machen kann. NFP schützt logischerweise auch nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Und mittlerweile ist uns, glaube ich, allen klar, Verhüten mit NFP, das ist auf jeden Fall mit viel Aufwand und Disziplin verbunden. Wenn ich mich vorher noch nie mit meinen Körperzeichen beschäftigt habe, muss ich mich erstmal mit Begriffen wie Zervixschleim und Basaltemperatur beschäftigen und dann gewisse Regeln einhalten. Außerdem müsst ihr ein bisschen Vorlaufzeit einplanen. Grundsätzlich raten Expertinnen und Experten nämlich dazu, dass man NFP 3 bis 4 Zyklen lang erlernen und üben soll, bevor man so richtig damit startet. Wichtig ist, dass ihr euch echt gut informiert, mit welcher Methode der natürlichen Familienplanung ihr da anfangen wollt. Wie gesagt, NFP nach Sensiplan gilt aktuell als die sicherste in dem Bereich. Übrigens, Magdalena hat sich, nachdem sie ungeplant schwanger geworden ist, nicht nochmal dafür entschieden, natürlich zu verhüten.
Für mich war das einfach so eine wilde Geschichte, diese Schwangerschaft, dass für mich klar war, okay, ich brauche was, also wo mein Kopf aus sein kann und es funktioniert trotzdem. Und deswegen verhüte ich mittlerweile mit der Hormonspirale.
Ich kann Ihre Entscheidung da total nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre damals in Magdalenas Situation gewesen, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich skeptisch, was das Verhüten mit NFP angeht. Sie sieht das aber ganz anders.
Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie die falsche Methodik für mich war. In dem Moment hat sich das für mich stimmig angefühlt, so zu verhüten.
Das war die vorerst letzte Folge von Fucking Safe. In 5 Folgen haben wir über verschiedene Verhütungsmethoden gesprochen. Und ich persönlich habe während der Recherche ziemlich viel Neues gelernt, obwohl ich mich schon öfter mit dem Thema beschäftigt habe. Zum Beispiel, dass es für Männer mittlerweile auch echt spannende neue Verhütungsmethoden außer dem Kondom gibt. An denen wird zwar oft noch geforscht, aber sie haben auf jeden Fall Potenzial. Spannend fand ich auch, dass die beliebtesten Verhütungsmittel nicht immer die sind, die auch am sichersten sind. Wenn ich jetzt mal nur nach dem Pearl-Index von Pro Familia gehe, dann ist zum Beispiel das Hormonimplantat aktuell auf Platz 1. Welches das gesündeste Verhütungsmittel ist, haben wir bis jetzt noch nicht geklärt. Die Frage kommt übrigens von euch, als wir über den Insta-Kanal von Das Ding einen Aufruf gestartet haben.
Auf die Frage gibt es ganz, ganz viele Antworten. Es kommt darauf an, wer die Frage stellt. Denn Gesundheit ist extrem individuell, so wie wir alle auch individuell sind. Man kann nicht sagen, dass das Implantat oder die natürliche Verhütungsmethode die gesündeste oder die am wenigsten gefährlichste Methode ist bei jeder Person, sondern man muss immer ein Pro und Contra abwägen in jeder Form von Verhütung.
Ich glaube, da spricht Merci das an, was uns durch die Recherche und die vielen Gespräche nochmal klar geworden ist. Das Thema Verhütung ist sehr vielschichtig und individuell. Es ist zum Beispiel auch total normal, dass ihr euch je nach Lebensphase für ein anderes Verhütungsmittel entscheidet. Ich habe ja am Anfang auch mit Hormonen gestartet, bin jetzt bei Kupfer und vielleicht lande ich irgendwann bei NFP. Es kommt eben immer darauf an, was ihr euch von einem Verhütungsmittel wünscht und wie es zu eurem aktuellen Lebensstil passt. Ihr solltet euch da erstens gut von einem Arzt oder einer Ärztin aufklären lassen. Und zweitens euch dann auch nochmal selbst informieren. Das ist zwar mega mühsam, aber anstatt auf Behauptungen auf Social Media zu vertrauen, lieber selber nochmal gegenchecken, was dran ist. Denn nur weil ihr hört, dass eine Methode zum Beispiel ganz schlimme Nebenwirkungen hat, heißt es nicht, dass es bei euch auch so sein muss. Jetzt noch eine Sache, die uns wichtig ist. Wir wissen, dass wir in diesem Podcast aus einer sehr privilegierten Position über Verhütung gesprochen haben. Nicht alle Menschen können so offen darüber reden oder haben überhaupt den Zugang zu allen Verhütungsmitteln. Familie, Religion, Herkunft oder Einkommen können dabei eine große Rolle spielen. Außerdem haben wir in diesem Podcast natürlich nicht alle Verhütungsmittel vorgestellt, die es gibt. Frauen können zum Beispiel auch mit einem Diaphragma oder einer Portiokappe verhüten. Wenn ihr also noch mehr über Verhütungsmittel wissen wollt, dann schaut in die Shownotes. Vielen Dank an Merci und an alle anderen Gesprächspartnerinnen und Partner, die ihr Wissen und ihre persönlichen Verhütungsgeschichten mit uns geteilt haben. Danke an die Klasse 60b der Deutschen Journalistenschule. Und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne Bewertung da oder teilt ihn. Fucking Safe. Ein Podcast produziert von Das Ding vom SWR. Das war Folge 5. Hormonfrei verhüten mit NFP. Wie sicher ist das? Host bin ich, Katja Gerland. Skript geschrieben von Melanie Strobel. Redaktion Joschka Moravec, Wiener Nguyen und Carina Stark. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistentinnen Nina Kutika und Surya Maric. Sounddesign Max Dingeldein, Benjamin Hien und Uschi Sun. Technik und Schnitt Uschi Sun. Grafik Anna Glimm. Fact-Checking Dr. Stefanie Eder, Eva Matzel, Wenzel Steining und Tina Steinmüller. Und wenn ihr Lust auf mehr gute Podcasts habt, dann haben wir noch einen Tipp für euch.
Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Ja, was denn?
Unser Podcast heißt Nette Mädchen.
Наш подкаст называется Nette Mädchen. Hi, wir beide sind in Russland geboren und haben lange versucht, zu den Deutschen dazuzugehören.
Jetzt wissen wir, darum geht es gar nicht.
In unserem Podcast Nette Mädchen gehen wir auf Identitätssuche und sprechen mit jungen Menschen, die russische, russlanddeutsche oder postsowjetische Wurzeln haben.
Menschen hören eigentlich kaum von Kasachen. Und es ist so schön, aus diesem bunten Land zu kommen.
Wenn ich die polnische Sprache höre, da habe ich so das Gefühl, da dockt mein Herz an und lädt auf.
Wir schauen auch immer wieder nach Russland. Zum Beispiel, wie beeinflusst die russische Staatspropaganda TikTok?
Und wie spricht man mit Verwandten, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen?
Und wie geht es denen, die Verwandte in der Ukraine haben?
Ich habe ganz lange in meinem Kopf einfach diese Kriegsrealität nicht zusammenbekommen mit der Realität, die ich aus der Ukraine kenne, aus meiner Kindheit.
Hört rein, jeden zweiten Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
Paka.
Paka, paka. Paka, paka. Okay, paka, paka.
Paka, paka, paka. Tschüss. Paka, paka. Dabei, paka. Tschüss.